herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast, Ausgabe 647. Wir drehen uns im Kreis und hinter uns liegt mal wieder ein Unionsspiel, mit dem wir nicht nur vom Ergebnis her nicht so ganz zufrieden sein können, und aber auch ein Unionsspiel, wo wir nur vom Ergebnis her nicht so ganz zufrieden sein können. Über beide wollen wir reden. Ich begrüße seit langer Zeit mal wieder. Hallo Daniel.
Ja, hallo.
Hallo. Und hallo Hans-Martin. Ein wenig angeschlagen.
Hallo.
Machen wir es heute kurz, damit die Stimme nicht allzu leidet.
Nicht so viel reden.
Nicht so viel reden. Das ist ja in einem Podcast, vor allem in einem
Audio-Podcast,
extrem gut, wenn man noch nicht so viel redet, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Genau, wir haben zwei Spiele hinter uns. Das eine ist schon etwas länger her, weil der, wer plant eigentlich die Frauenfußball-Bundesliga? Außer der mit der Dartscheibe. Das Spiel gegen Bayern vorverlegt hat.
Ja, ist jetzt die Frage, wer da wen ausgeplant hat. Also welcher Rahmenspielplan zuerst da war. Aber ja. Weil die Bayern jetzt am Sonnabend ihr Champions-League-Spiel gegen Barcelona gespielt haben, wurde das Spiel, das Punktspiel in der Bundesliga auf den Mittwoch vorverlegt bei uns.
Genau. Zu Hause im Stadion an der Alten Försterei ist es 2-3 für Bayern ausgegangen, was, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gleichzeitig der Meistertitel für Bayern war.
Ja.
Aber trotzdem, ihr habt es beide gesehen und so wie ich gehört habe, von Daniel habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht gehört, aber von Hans-Martin habe ich es gehört, war es trotzdem zufriedenstellend. Kann man das so sagen? Oder war es so vielleicht sogar gut?
Wenn wir es von mir schon wissen, Daniel, was sagst du dazu?
Genau. Daniel, erzähl doch mal.
Also anders, wenn ich Hans-Martin, wenn ich dich richtig verstanden habe, anders als du war ich ja nicht live vor Ort da, sondern
nee, ich war auch nicht vor Ort, weil aus den gleichen Gründen, aus denen ich mich jetzt so komisch anhöre.
Ach so, das zieht sich also schon ein paar Tage.
Schweren Herzens war ich nicht vor Ort.
Das ist bitter. Bei mir war es die übliche Entfernung und Arbeitsbindung und so, hat aber dann doch schon zu gesteigerter FOMO an der Stelle geführt, Gelegenheit, die das auf jeden Fall war, so mit, ich glaube, 13.000 Zuschauer waren es dann im Endeffekt, ZuschauerInnen.
Ein bisschen mehr, ja.
Ja, da wäre ich schon ganz gerne dabei gewesen und sportlich war es auf jeden Fall ein bisschen ein komisches Spiel natürlich, weil Bayern ja dann Spoiler Meister wurde mit diesem Spiel, gleichzeitig so ein bisschen rotiert hat, aber natürlich trotzdem noch eine sehr prominente Mannschaft dann irgendwie auf dem Platz stellt, die ja jetzt nicht umsonst stehen, die ja, das war ja der Grund für die, den Termin, dass die im Champions League Halbfinale stehen, jetzt da ja auch gewonnen haben, ne?
Unentschieden gespielt.
Unentschieden. 2-1. Ja, gegen Barcelona. Von daher, da sportlich so ein Stück weit mitzuhalten und schöne Tore zu schießen, in der Lage, in der sich jetzt die Frauen in dieser ersten Bundesliga-Saison befinden, ist es, glaube ich, ein ziemlich fast ein Erfolg auf ganzer Linie. Halt keine Punkte, aber sonst alles.
Ja, ich habe bei dem Spiel sehr viel an das Hinspiel gedacht, was ja auch so in die, glaube ich, eine der schwersten Phasen der verletzungsdurchseuchten Hinrunde fiel. Und das ging 0-4 aus, wenn ich mich recht erinnere. Und das hätte aber auch 0-8 ausgehen können. Also das war so, so wahnsinnige Überlegenheit der Bayern. Und davon war das Spiel jetzt schon ganz schön weit entfernt, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch so froh gestimmt hat, dass da so sehr viel, eine sehr gute Entwicklung ablesbar dran war. Ja, also natürlich auch in diesem Spiel waren die Bayern, obwohl es nicht auf allen Positionen die allererste Elf war, weit schon individuell total überlegen. Aber eben auch nicht so, dass sie das Spiel komplett im Griff hatten. Und das ist schon, glaube ich, echt ein guter Erfolg für eine Aufsteigermannschaft, die wir ja immer noch sind. Also, ne? Insofern. Dazu kam dann auch noch die Kulisse mit den 13.000 Zuschauern und das war wirklich laut und dadurch, dass auch der Sektor 4 dann während des Spiels aufgemacht wurde und Sektor 1 sowieso schon vorher offen war, anders als sonst üblicherweise, sah es im Fernsehen nach was aus und es hat sich auch im Fernsehen im Grunde nicht wirklich toll anders angehört als bei den Männern. Mhm. Das ist schon ziemlich cool.
Ja.
Ich glaube, vor so einer Kulisse sind die Bayern noch nie Meister geworden.
Ja. Die haben nicht so ein, wie haben die, was haben die für Zuschauerschnitt?
Die haben 2.500er Stadion. Das ist das Ding. Und sie hatten bis vor kurzem noch einen höheren Zuschauerschnitt, weil sie das allererste Spiel gegen Leverkusen in der Allianz Arena ausgetragen haben vor, ich glaube, 57.000 oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
Okay.
Und seitdem haben sie halt ihre 2.500.
Weil ja, eben auch
ich wollte gerade sagen, dass es doch noch
nicht anders hergibt. Weil eben auch die Spielstätte dann das dann nicht anders hergibt.
Genau.
Ja.
Das war ja die ganze Zeit noch relativ knapp, wer dann am Ende den höchsten Schnitt hat. Ne?
Aber jetzt werden wir Meister der ZuschauerInnen.
Ja.
Speaking of which, mit diesem, als das vor, weiß ich nicht, so einem Monat, anderthalb rauskam, dass man ja irgendwie vielleicht die 100.000 erreichen könnte in der Saison, habe ich das noch nicht so richtig für realistisch gehalten, aber jetzt fehlen tatsächlich für das letzte Heimspiel, wenn da 7.270 Leute kommen, dann würden wir 100.000 erreicht haben. Und das ist nicht so unrealistisch, finde ich. Wenn das Wetter ein bisschen mitspielt, wenn es auch am Wochenende ist, wenn es das letzte Spiel ist und die sportliche Entwicklung weiter so gut ist, das kann schon gut sein, denke ich mal.
No. Dafür müssten wir 200 über dem Schnitt liegen. Die hätte ich nämlich bei 7.760 und bei Bayern übrigens jetzt bei 7.473. Also da auch. Das ist möglich, diesen Vorsprung zu verteidigen, sage ich mal.
gegen wen spielen wir denn als nächstes zu Hause?
Gegen die TSG Hoffenheim. Das ist dann das letzte Heimspiel.
Attraktivste Gegner, den es gibt dafür.
Ja. Es wird aber nicht über die Auswärtsfans
gehen. Es wird nicht über die Auswärtsfans gehen, nee, aber vielleicht können sich ja. Wie viel müssen denn 7.000, wie viel?
270.
7.270, okay.
Und ich gehe ja auch davon aus, dass der Verein da nochmal ein bisschen
am 10.
Werbung
Mai,
für macht.
An einem Sonntag, am Nachmittag, das sollte drin sein.
Ja, 16 Uhr ist doch super.
Ja,
ich bin ja noch gespannt, ob ich zu den Zuschauerzahlen bei der Eintracht noch beitragen kann. Dafür muss ich noch ein bisschen Dienstplanakrobatik betreiben, dass es dann in Frankfurt am 17. Mai dann der Saisonabschluss. Vorher geht es noch auswärts gegen Hamburg.
Genau, da fahre ich wiederum hin.
Ja.
Ne? Haben wir doch alles abgedeckt.
Genau.
Aber wenn du jetzt da zu Frankfurt ins Stadion gehst, sind die denn nicht, dass die uns dann noch den Rang ab?
Nein.
Nur weil Daniel ins Stadion geht.
Nee, die sind tatsächlich genau im Ligaschnitt sozusagen, weil der liegt nämlich bei, laut dieser Seite, wo wir das jetzt alles vorlesen, bei knapp 3.300 und Frankfurt liegt bei gut 3.300, also
ja. Guter Durchschnitt.
Bei Frankfurt ja auch im Normalfall die Spiele im Stadion am Brentano-Bad im Westen von Frankfurt ist von mir aus nicht ganz so praktisch, da hinzukommen. Deswegen bin ich ja jetzt auch nicht öfter, wenn es in dem Stadion vor meiner Haustür wäre, dann würde ich da vielleicht sogar noch öfter hingehen, wobei ich da auch notorisch irgendwie nicht so gut bin, da mitzukriegen, wenn da Spiele sind.
Bei dir ist der Bonheimer Hagen oder was?
Genau, ja, der diversen Teams, die da so auftreten. Ja. Aber um nochmal kurz auf das Spiel jetzt an sich zu sprechen zu
kommen. Ja, bitte.
Hans-Martin hatte ja gerade gesagt, dass es von dem Hinspiel, was die sportliche Leistungsfähigkeit oder die gezeigte Leistung her zu betrachten ist, dass es davon weit entfernt war. Das stimmt, finde ich. Also es gab auf jeden Fall mehr Phasen, wo Union jetzt in dem Spiel besser mitgehalten hat. Man muss aber schon noch sagen, dass man so den grundsätzlichen Unterschied in der Qualität natürlich schon trotzdem gemerkt hat. Ne? Also ich glaube, in der ersten Halbzeit waren es irgendwie so knapp 30% Ballbesitz für Union. Zwischendurch irgendwann nach dem 1-1 waren es 9-1 Torschüsse, glaube ich. Also natürlich ist es dann trotzdem so, dass Bayern als souveräner Meister, wie gesagt, eine der besten Mannschaften auch in Europa, dann schon nochmal eine andere Hausnummer ist. Aber wie gesagt, es hat besser geklappt, zumindest dann teilweise auch zu Offensivaktionen zu kommen und über Abschnitte vom Spiel besser mitzuhalten und die Zahl der Großchancen für Bayern ein bisschen mehr zu minimieren. Das so habe ich es gesehen im Vergleich gerade auch zu dem Hinspiel, wo Bayern halt noch ein bisschen lockerer zu Chancen und zu diesem klaren Sieg gekommen ist. Und diesmal war es halt zumindest knapp.
Ja, durchaus. Also ja, in der ersten Halbzeit mit einem Torschuss auf 0,55 XG gekommen. Das war schon ganz hübsch. Ja klar, also das meinte ich auch, dass die individuell schon völlig überlegen waren, aber Union hat mehr und mehr eben auch Mittel gefunden, sich dagegen zu erwehren und sie zumindest erstmal vom eigenen Tor wegzuhalten. Und dann, also das 1-0 fiel dann auch tatsächlich eher so ein bisschen unglücklich nach einer Ecke, die rausgeköpft wurde außerhalb des Strafraums. Da hat dann, wer war es, Armani, glaube ich, direkt abgezogen. Der wäre irgendwo hingegangen, aber im Gewühl hat dann Edna Imade noch den Fuß dran gekriegt, den Ball abgelenkt und der war drin. Das war so relativ früh schon, ne? Das war irgendwie 8. Minute, glaube ich.
Genau,
8. Minute. Aber das hielt halt auch echt nicht lange, weil dann, und das fand ich tatsächlich auch sinnbildlich für das Spiel. Sophie Weidauer hat nach einer Ecke der Bayern eben aggressiv ihre Gegenspieler attackiert, die Gegenspielerin attackiert, den Ball erobert und ist dann bei fehlender Konterabsicherung der Bayern bis zum Tor durchmarschiert aus der eigenen Hälfte. Und hat dann nicht nach links abgelegt, wie sie es wahrscheinlich nach dem Lehrbuch hätte machen müssen, wo Judith Steinert mitgelaufen war, sondern hat abgezogen und der Ball war drin, dann kannst du halt nicht viel sagen. Und das war für mich schon so ein, also das war eben auch so ein physisches Zweikämpfer annehmen, draufgehen, nicht den Mut verlieren, insofern schon sinnbildlich, fand ich, für die Art und Weise, wie das Spiel angegangen wurde.
Ja, genau. Und das zweite Tor, was ja dann, nachdem Bayern zwischendurch wieder in Führung gegangen war, fand ich, stand dann jetzt schon nochmal für so ein anderes Level an Kombinationsfußball, Kombinationssicherheit, beziehungsweise auch Gefährlichkeit aus Kombinationssituationen raus, was man auch jetzt nicht noch nicht ganz so gesehen hatte, fand ich in der Hinrunde zumindestens. Ja. Und einfach ein sehr schönes, sehr schön rausgespieltes Tor war. Und das, finde ich, kann man, glaube ich, auch aus einem Spiel, wie gesagt, was ja zu einem Zeitpunkt kommt, wo die Tabelle quasi schon zementiert ist, aber was man, glaube ich, schon noch mitnehmen kann, sowohl aus dem Spiel als auch aus dem Wolfsburg-Spiel, dass man eben die Möglichkeit hat, auf diesem Niveau auch Akzente zu setzen und irgendwie mitzuhalten. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall für die kommende Saison dann auch noch ein bisschen zwar auch noch mitnehmen, wie halt das relative Kräfteverhältnis noch so ist, aber auch, was man eben schon geschafft hat, da ein Stück weit sich anzunähern.
Ja, und man sieht auch, wie das Kräfteverhältnis zwischen Wolfsburg und den Bayern ist vielleicht. Ne? Also gegen Wolfsburg wäre ein Sieg drin gewesen eigentlich. Und da war das Unentschieden letztendlich enttäuschend. Und gegen die Bayern hätten wir mit viel Glück einen Unentschieden geholt. Also das ist schon auch so. Nee, aber genau das meinte ich halt auch. Das ist eins der besten Teams Europas. Und wir haben da eine sehr, sehr ordentliche Leistung gezeigt und sind denen ganz schön auf die Nerven gegangen. Und das war sehr cool. Und bei dem, weil du über das 2-2 gerade sprachst von Liakamba, auch da, das war vom Kombinationsspiel her, war es total super, vor allem der Pass von Sophie Weidauer, den sie da ja blind spielt in den Laufweg. Aber auch dem ging eben eine aggressive Balleroberung von eben jener Liakamba voraus. Also das war schon, da war wieder alles, da war quasi beide Elemente drin. Also das Intensive und Physische und aber eben auch das Spielerische. Insofern, dass das beides auch Liakamba trifft, ist vielleicht auch kein Zufall, weil die, glaube ich, wie wenige das auch vereint in sich. Ja, und dann haben wir uns kurz vor Schluss nochmal von Julia Gwinn eins einschenken lassen. Also da, ja, Bayern hat dann halt auch noch, Julia Gwinn hat von Anfang an gespielt, aber hat dann eben auch noch Pernille Harder und Clara Bühl eingewechselt. Ja, da guckst du dann auch so und denkst, okay, alles klar, die könnt ihr von der Bank bringen, auch gut. Und eben ihre Clara Bühl flankt dann rüber, Verteidigung ganz schlecht zugeordnet. Und aber gut, Naika Reisner ist auch keine gelernte Linksverteidigerin. Und das war ein bisschen schade. Aber ja, insgesamt glaube ich, tut es dem keinen Abbruch. Also dem, was die Mannschaft daraus mitnimmt. Und wenn man sich die Stimmen nach dem Spiel anhört, dann ist das genau auch diese Energie, die da war, dass die super stolz waren auf sich. Und das auch völlig zu Recht.
Ja, genau. Und der einzige Wermutstropfen war dann noch die Verletzung von Pavolek.
Ja. Ja.
Wo jetzt noch nicht raus ist, jedenfalls, also ich habe vorhin nochmal geguckt, ob ich noch was zu finden an Infos, was passiert ist. Hab da jetzt noch nichts gesehen, habe ich was übersehen, weiß einer von euch, was passiert ist, es sah hier auf jeden Fall nicht gut aus und wieder irgendwie so Richtung Knie, ne?
Nee, also ich glaube, der Verein hat sich noch gar nicht so geäußert, hat er, glaube ich, bei Frederik Rönow auch noch nicht, wozu wir gleich noch kommen. Und ich habe auch noch nichts gelesen, nee. Das wäre in der Tat aber auch ein herber Verlust, weil wir auf der richtigen Sechs nicht so wahnsinnig viel Alternativen haben und Tanja Pavoleks fehlen im Winter ja, glaube ich, auch einer der Gründe für die mangelnde Stabilität der Mannschaft war. Aber gut, müssen wir jetzt abwarten.
Ja, ich meine, zumindest dafür ist ja die Hoffnung, dass einige von diesen Verletzungen bis zur nächsten Saison dann wieder auskuriert werden können. Unter anderem ja auch die von Corinna Janetz, die wiederum zumindest auf jeden Fall noch dabei sein wird. Da hat ja, das war die Info, die es dann heute noch gab, dass sie ihren Vertrag verlängert hat. Ja.
Dass sie keine Bauverträge unterschreibt.
Genau, dafür. Das Video habe ich.
Ja.
Aber dafür ja, Spielverträge unterschreiben kann.
Finde ich erstmal sehr gut, weil die mir schon auch gut gefallen hat, immer in den Spielen bis in Bremen war das, glaube ich. Ja, stimmt, da war ich sogar da, als sie sich das Kreuzband gerissen hat.
Ja.
Ist das denn, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, mal ein bisschen vorauszuschauen? Also, ihr habt ja jetzt ja schon angesprochen, dass wir jetzt im direkten Vergleich der zwei Bayern-Spiele eine klare Steigerung gesehen haben, von Hinrunde zu Rückrunde. Mhm. Was habt ihr, wenn ihr euch jetzt wen wünschen würdet, also nicht wen, sondern auf Positionenverstärkung wünschen könntet, was wäre denn für die Frauenmannschaft derzeit so das Dringendste, was man im Sommer vielleicht nochmal holen könnte, auf dem Transfermarkt zuschlagen oder sonst irgendwie Verstärkung holen könnte? Habt ihr da was ins Auge sticht oder ist das eher so punktuelle Verbesserungen, dann läuft das schon?
Da fühle ich mich tatsächlich irgendwie nicht qualifiziert genug, was die was einerseits die Möglichkeiten und auch die Entwicklungspotenziale angeht, das wirklich sinnvoll sagen zu können, gerade weil es halt auch so viele Spielerinnen gab, die jetzt die Saison zwischendurch länger ausgefallen sind, aktuell noch ausfallen. Da fällt es mir irgendwie sehr schwer, da eine Aussage drüber zu treffen, wie der Kader nächste Saison aussehen wird, gerade weil es ja auch sowieso so größere Umbrüche jetzt immer noch gegeben hat. Das heißt, ohne auch ein Gefühl oder eine Ahnung davon zu haben oder auch in allen Fällen vielleicht auf dem aktuellen Stand zu sein, was die schon laufenden Planungen angeht, fällt es mir da sehr schwer, was Sinnvolles zu sagen.
Na, ich wollte jetzt auch nichts wissen, so nach dem Motto, das muss kommen, so wird der Kader aussehen, sondern eher so, was ihr vielleicht beide im Gefühl habt, was die Mannschaft noch brauchen könnte, um dann vielleicht so ein Spiel gegen Bayern nächste Saison mit einem Unentschieden abzuschließen oder vielleicht sogar auch mal zu gewinnen oder so. Weißt du, so diese kleinen punktuellen Verbesserungen versus wir brauchen, weil das ist was ich worüber würde nachher noch bei den Männern vielleicht nochmal reden können, was man so als Lücken in der derzeitigen Kaderaufstellung vielleicht ansehen könnte.
Ob es da sowas gibt. Ein Ersatz für Tanja oder ein Ersatz für Tanja Pavolek wäre halt schön, weil sie ja von den fitten Spielerinnen gerade die ist, die von der Rolle her am klarsten eine Sechs ist, also die tiefste Spielerin im zentralen Mittelfeld. Das ist eigentlich die Jobbeschreibung auch von Leonie Köster, die lange verletzt war, dann mal wieder im Trainingslager gespielt hat, jetzt wieder verletzt ist, also da ist auch sehr unklar. Und ich weiß nicht, ob das eben über Transfers gelöst werden muss oder ob wir das schon im Kader haben. Das wäre so eine Baustelle, die mir direkt ins Auge springt. Das andere ist, glaube ich, jetzt schon angegangen worden, dass Anna Weiß als Rechtsverteidigerin im Grunde diese ganze Saison durchgespielt hat und sich Gott sei Dank eben nicht verletzt hat. Und da jetzt mit Jill Jansens von von Hoffenheim Konkurrenz ins oder Ergänzung ins, ins Team geholt wird für die neue Saison. Aber bei allem anderen geht es, glaube ich, auch darum, die, die Entwicklung, die jetzt in der Rückrunde begonnen wurde oder deutlicher wurde, das ist vielleicht auch der Punkt, weil eben auch mehr Spielerinnen zur Verfügung standen und die Verletzungsmisere etwas abgeklungen war. Und andererseits, weil eben auch mit Emma Tisiak und Lia Kamba nochmal wirklich große Qualität dazugekommen ist in die Mannschaft, dass diese Entwicklung einfach weitergeführt wird. Dann sind wir schon, glaube ich, ganz gut im Rennen, da auch den nächsten Schritt zu gehen in der Bundesliga. Also wohin auch immer der führen soll.
Mhm. So. Okay, aber ich meine, das ist ja schon durchaus positiv, wenn man jetzt nicht sofort sagt, hier und da, hier sind die drei der wichtigsten Baustellen, sondern eher, wenn du ne, einfach eine zweite Bank sozusagen für gewisse Schlüsselspielerinnen haben will und dann mal gucken, wie sich die Entwicklung ergibt. Also das finde ich ja schon positiver, als wenn ihr jetzt sofort gesagt hättet, na hier brauchen wir unbedingt vier neue Spielerinnen. Also.
Ja, dazu kommt ja noch ein Trainerinnenwechsel, der natürlich die Sache auch nochmal neu mischt.
Das ist richtig, ja. Da wird Eta wahrscheinlich auch mit ganz anderen Vorstellungen, nein, nicht mit ganz anderen Vorstellungen, aber mit leicht anderen Vorstellungen kommen, als vielleicht Erlin Pöse das noch hatte.
Ich gehe trotzdem davon aus, dass Jenny Zietz im Frühjahr oder Sommer auf dem Transfermarkt tätig werden wird. Mhm. Und es wird vermutlich auch so sein, dass wir uns von Spielerinnen verabschieden werden, was dann wahrscheinlich auch traurig werden wird. Ja.
Ich würde sagen, die Dynamik in der Kaderentwicklung wird nicht abnehmen, vermutlich. Mhm.
Genau.
Ja, aber ich meine, ja, das ist ja auch gut, wenn es mehr Jobangebote für Fußballspielerinnen gibt als vielleicht noch vor 5 Jahren.
Ja.
Ja. Okay. Habt ihr noch Sachen, die wir zu dem Spiel noch, ich meine, wir könnten jetzt natürlich nochmal erwähnen, dass der Spieltag, wie wir es jetzt vor unserer Aufnahme festgestellt haben, da durch diese Spielansetzung noch mehr verzerrter wurde als alle anderen bisher der Frauenfußball-Bundesliga, aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt und wurde auch schon zur Genüge besprochen.
Ja.
Insofern, wenn ihr jetzt nicht noch was habt, dann
können wir jetzt zum Schönen kommen.
Können wir gerne über das Spiel reden, was auch verloren wurde, aber nicht mit so einem guten Gefühl uns zurückgelassen hat vielleicht. Ich weiß nicht, zumindest nicht mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr gesagt, naja, Leipzig. Ne?
Ja, auch.
Also. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, also vielleicht als Einleitung. Ich habe ja letzte Woche nach dem verlorenen Heimspiel war ich ja nicht mit im Podcast, weil ich glaube ich ein bisschen wütender war als ihr alle anderen und da erstmal ein bisschen Abstand brauchte.
Ich habe das sehr bedauert.
Ja, ich weiß. Du meintest ja, wir hätten uns streiten können. Ich weiß gar nicht, ob wir uns hätten streiten wollen oder zumindest diskutieren. Weil ich war tatsächlich einfach nur angefressen und wollte jetzt da auch gar nicht irgendwie irgendwelche Dinge in die Welt setzen, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt gewesen sind, weil ja, natürlich war eine Entwicklung zu sehen, die auch in diesem Spiel eigentlich wieder zu sehen war, wenn wir jetzt mal zum Spiel gegen Leipzig kommen. Nun weiß ich halt nicht, inwiefern in dieser Situation, in der Union ist, ein Duell mit einem Champions-League-Anwärter auswärts ein Maßstab sein kann. Wie sauer ich wirklich sein kann über den 3:1 Auswärtsniederlage gegen fucking RB Leipzig. Sag mal so, das Spiel hat mich nicht unbedingt glücklich zurückgelassen, aber es war nicht so schlimm wie letzte Woche.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Auf der einen Ebene war es schlimmer, auf der anderen weniger, ne? Also, es war weniger ärgerlich, würde ich sagen.
Ja, gut, okay, ja. Das können wir, ja, okay, es war weniger ärgerlich, das stimmt, ja. Es war halt, vielleicht die Erwartung war auch bei mir nicht ganz so hoch. Nicht, dass ich irgendwie mir Punkte ausgerechnet hätte gegen Leipzig auswärts. Aber wir können ja mal, Daniel, du, wie gesagt, du bist jetzt immer unser Go-To erster Mann hier, weil A, Hans-Martin ist angeschlagen, B, du warst lange nicht da. Was hast du denn erwartet gegen Leipzig? Wir hatten ja schon den ein oder anderen Überraschungssieg in unserer Bundesliga-Karriere gegen Leipzig. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Situation so erwarten hätten können.
Ja, was habe ich erwartet? Nicht.
Sehr gut.
Weil klar, gerade gegen Leipzig, zu Hause, aber teilweise ja auch dort, gab es schon das ein oder andere gute Spiel, aber gleichzeitig ist ja auch so, in den meisten Spielen in der Bundesliga-Zeit, selbst in den guten oder sehr guten Saisons, so die Auswärtsspiele bei den mehr oder weniger absoluten Top-Teams der Liga, da war ja trotzdem selten was zu holen. Da gab es auch öfters mal deutliche Niederlagen. Und das kann man ja bei dem Spiel sagen. Das war jetzt im Ergebnis zwar nicht ganz so deutlich, aber ich habe vorhin nochmal geguckt. Also laut Kicker, die Expected Goals Bilanz war 4,5 zu 0,2. Das ist jetzt, also nach Expected Goals ist das schon einigermaßen deutlich. Mhm. Also wenn man 4,5 Expected Goals hat, kann man auch durchaus mehr als 3 oder auch mehr als 6 Gegentore kriegen in echten Toren. Von daher, das hätte noch viel schlimmer kommen können, rein ergebnismäßig. Und wenn man das Spiel geguckt hat, also natürlich Leipzig kam ja jetzt auch aus einer Phase, wo die schon irgendwie ein bisschen stabiler gespielt haben oder auch stabilere Ergebnisse hatten.
Man könnte es auch eine Siegesserie nennen, aber ja.
Ja, genau. Ja, natürlich kann man immer sich denken, ja, könnte auch irgendwie klappen, aber damit gerechnet habe ich jetzt nicht wirklich, weil so diese absolute Stabilität, aufgrund derer man so einen Gegner wie Leipzig frustrieren könnte damit, dass die nicht zu Chancen kommen, war jetzt ja auch nicht, was man in den Spielen bis jetzt oder in den letzten Wochen generell gesehen hat. Mhm. Ja, und dass es in dem Spiel auch nicht so sein würde, war ja eigentlich wirklich von der ersten Minute an deutlich, dass Leipzig es eben geschafft hat, in die Situation zu kommen, wo sie ihre Qualitäten, die größer sind als die von Union, die auf den Platz bringen zu können. Das haben die ja relativ schnell geschafft und relativ deutlich. Und damit ja, hatte man eigentlich, glaube ich, auch ziemlich sofort dann schon das Gefühl zu sehen, in welche Richtung es geht.
Ja, ich glaube, das ist umschreibt auch meine Verfassung, sage ich mal, bis so die vor dem Spiel und die ersten 10 Minuten des Spiels relativ deutlich. Das war halt relativ von Anfang an klar, wer hier das Spiel machen wird und wer dann Probleme haben wird mit der Geschwindigkeit, mit der Genauigkeit, die Leipziger Spieler dann auch an den Tag legen, Probleme haben wird, damit mitzukommen. Gerade weil ja sowas wie Stabilität in der Abwehr und Passgenauigkeit ins Mittelfeld und in der Spieleröffnung ja schon auch die Themen sind, die uns seit Wochen irgendwie beschäftigen. Und das hätte es halt gebraucht und da war halt auch diesmal nicht viel zu sehen, wo dann aber auch, wie gesagt, da weiß man halt immer nicht, wie viel das dann das eigene Unvermögen oder die deutlich bessere Klasse der Leipziger Spieler dann ist, ne? Also eine gesunde Mischung aus beiden dann wahrscheinlich. Ja, und das führte dann natürlich auch relativ konsequent, sag ich mal, zu, ja, wie viele Chancen? Ich meine, du hast ja gerade Expected Goals gesagt, Hans-Martin, das war, ich habe sie jetzt nicht mitgezählt, die Chancen, aber so viele waren es nicht in der ersten Hälfte von Union, ne?
Kein Schuss aufs Tor,
ja. Ja,
es gab diese eine Abseitsszene von Burke, die gefährlich war und dann nochmal so einen Angriff, wo ich glaube, Schäfer einen guten Ball in die Spitze spielt und dann der quergelegte Ball im Strafraum abgefangen wird. Hm. Das waren die beiden Offensivszenen, an die ich mich
erinnere. Nee, Berg war ja nicht abseits, der ist nur nicht zum Abschluss gekommen. Der ist allein auf den Torhüter zu und
hat es halt nicht gemacht.
Ja, genau, die gab es auch noch. Ja.
Ansa war noch viel später abseits. Genau, und vorher dieses Ding mit Schäfer, das war ein bisschen kurz davor, Da war, genau, da ist ein Konter über die rechte Seite, über, nee, Schäfer hat den Ball erobert, im Mittelfeld auf Berg rausgelegt, ist dann selbst in Strafraum gekommen, hat den Ball bekommen und ihn aber dann nicht zu Ilic bringen können. Das war tatsächlich mal, das sah mal ein bisschen nach Fußball aus. Muss man leider sagen. Das ist ja auch das, was Marie-Louise Ether bemängelt hat, dass eben, wenn dann auch, also da hat es ja relativ gut funktioniert, aber dass eben selbst, wenn wir dann mal den Ball hatten, was ja nicht häufig war, dass da zu viel Hektik am Ball war, zu wenig Ruhe, zu ungenau gespielt wurde. Und das war sicherlich das Problem. Und das ist, also wenn der Anfang des Spiels und wenn man so gesehen hat, wie Jan Diomande oder Diomande, ich bin mir immer nicht ganz sicher.
Diomande, glaube ich.
Ja, er hat aber kein Akzent über dem E, aber gut. Ist, ja, egal. Ist ja auch kein Franzose, sondern Ivorer. Wie der auf seiner rechten Seite, obwohl er von Diogo Leite und Tom Rothe gedoppelt wurde, die schwindlig gespielt hat und einfach mit einer Bewegung und mit seinem Antritt so viel Tempo aufnimmt. Also der ist gerade in einer fantastischen Verfassung und Leipzig ja, wie gesagt, auch jetzt die letzten 5 Spiele inklusive Union gewonnen, die sind gerade eben auch wirklich in einer guten Form. Und allein der war schon so herausragend gut, dass du sagtest, ja, okay, was willst du da machen? Und dann ist es eben das Ding, was sozusagen Peak Union machen würde gegen so eine Mannschaft, ist trotzdem hinten kollektiv und solidarisch, wie Urs Fischer sagen würde, das irgendwie dicht zu machen und dann aber den Raum, den man vorfindet, dann über einen Konter vielleicht auch zu nutzen, um das völlig unverdiente, in Anführungszeichen, Tor zu machen. Das ist halt wenig gelungen. Und wenn ich mir den Anfang des Spiels angucke und als es, wie lange hat es gedauert, bis es 2:0 stand, irgendwas 20 Minuten oder so, ein bisschen mehr.
25.
Mhm. Ich habe da zu dem Zeitpunkt tatsächlich richtig mit einer hohen Niederlage gerechnet.
Ja. Mhm. Und übrigens, nochmal,
zumal
ja, sorry, sag zu Ende.
Ja.
Hans Martin, sag du. Dann sag du, bist fertig übrigens jetzt.
Ja. Der Angriff, den ich meinte mit Berg, war übrigens noch kurz vor dem 1-0 so ein bisschen Zufallsding auch, weil Bichabu über den Ball tritt und Ilic den verlängert und dann kann Berg einen Strafraum laufen.
Ach stimmt, ja, das ja.
Und abschließen. Ja. Aber das war halt auch, ne, so hoher Ball nach vorne und man ist auf Mitwirkung dann schon von Leipzig angewiesen. Ja. Und genau, das 1-0 fällt ja dann auch schon aus so einer Druckphase, wo Leipzig schon quasi 3 Minuten lang um den Strafraum rumsteht, schon irgendwie ein paar Abschlüsse hat und dann natürlich auch ein bisschen das Tor selber dann so ein bisschen wie das 1-0 von den Bayern-Frauen in dem Spiel nach einer Ecke irgendwie noch verlängert, nicht ganz geklärt und dann auch mit ein bisschen Glück dann reingeschossen. Das 2-0 kurz danach, halt so ein komplettes Quatschtor, aber wie die Tore fallen, versteckt halt dann, also dass die so ein bisschen random sind, versteckt dann eher noch das ganz ohne Randomness halt Leipzig uns da schon relativ stark auseinandergenommen hat.
Also ich weiß gar nicht, ob die so random waren, also gerade das war das 1-0, oder? Wo genau hier Diamondé ja gegen 2 im Prinzip zum Lauf zur Grundlinie kommt,
genau.
Ohne dass jemand rangeht. Und dann, wie heißt der dann diesen Aufsetzerschuss da?
Fehlgreife.
Genau, der war halt auch.
Genau, Leo Querfeld.
Da stand halt auch niemand.
Nicht so richtig weit raus,
ja.
Einerseits, und der Rückraum ist nicht abgesichert.
Genau. Also ich weiß nicht, ob man das random nennen könnte. Das war halt einfach die Räume genutzt, die sie bekommen haben. Und das auch relativ effizient und gut. Könnte man sagen, okay, der Schuss, den macht er halt auch nicht immer so, aber er hat ihn halt so gemacht, ne? Das war halt ein guter Aufsetzer. Da hat Renault dann auch nicht viel zu wollen, obwohl er ja noch in der 7. Minute, glaube ich, das war das erste Ausrufezeichen, ne? Da hat er noch gehalten.
Oh ja.
Gegen Nusa, glaube ich, kann das sein? Der war ja auch gut rausgespielt, wo dann auch Nusa relativ schnell, relativ frei zum Schuss kam.
Aber ist das, wo Andras Schäfer dann den...
Nee, das
den,
kam, das war noch danach.
Ah ja.
Das war wirklich dann quasi einfach von Renault gehalten. Das waren halt so die Spielzüge. Ich weiß nicht, random klingt so, als wären das alles Sonntagsschüsse gewesen.
Da meinte ich eher das 2-0 und wie das halt fällt, während man noch die Wiederholung von der Szene davor sieht.
Na gut, okay.
Ja, und vor allem passte das nicht zu dem.
Das war dann halt auch Querfeld, war das, ne, der den Ball da, sagen wir mal, hergeschenkt hat.
Ja, ist halt nicht, kam nicht vernünftig in Zweikampf.
Ja. Naja, mit dem Rücken zum Gegenspieler ist das auch schlecht, wenn man den Ball unter Kontrolle hat.
Ja. Ja, aber das ist ja schon eine klassische Situation für einen zentralen Innenverteidiger.
Ja, ich sag nicht, dass er nicht dann Schuld hat, aber
ja, es ist. Also so hat sich dann noch so ein bisschen beschwert, aber ja, das war kein Foul und das war einfach gut gemacht. Das war so ein bisschen atypisch, weil halt Leipzig uns sonst schon eher so ein bisschen filetiert hat. War das quasi so ein eher ein robustes Mittel, den langen Ball auf den Mittelstürmer und dann gucken wir mal, was daraus wird.
Ja.
Aber es hat halt, das spricht ja dann wieder vielleicht eben auch für die Qualität, dass sie das auch im Repertoire haben. Ja, und genau, und zu dem Zeitpunkt dachte ich halt wirklich, das wird ganz, ganz böse enden und das kam aber dann nicht so. Und das ist vielleicht das, was man halt positiv mitnehmen kann, dass die, dass dann so schon zum Ende der ersten Halbzeit und dann aber auch für mich in der zweiten Halbzeit sich das schon geändert hat. Also die Organisation in der Abwehr. Mhm. Tom Rother hatte insgesamt trotzdem keinen schönen Tag, glaube ich, da links außen. Aber es kam halt am Ende auch nicht mehr so wahnsinnig viel rum aus Leipziger Sicht. Und das ist vielleicht was man mitnehmen kann.
Das ist kann man sicherlich. Ich glaube halt auch, dass da ein gehöriges zwei Gänge zurückschalten bei Leipzig Anteil dran hatte, sag ich mal. Die haben halt gesehen, da droht nicht viel Gefahr, da können wir hier relativ entspannt nach Hause laufen.
Na klar. Das ist halt immer so ein Henne-Ei-Problem.
Genau, ja.
Aber selbst das musst du ja dann bespielen irgendwie. Und dann und der Raum, den Leipzig uns dann gegeben hat, der wurde ja dann auch nicht völlig sinnfrei bespielt, sondern dann waren eben auch, da war wieder ein bisschen Struktur zu erkennen. Also nicht, dass ernsthaft Gefahr ausgestrahlt wurde, keine Frage. Aber das sind, also diese Leipziger, wie sie in der ersten halben Stunde gegen uns gespielt haben, das ist kein Gegner, der unser Maßstab sein kann.
Nee,
also ist
das
eben
ist
so.
Allerdings nicht. Nee. Aber das war, also ich meine, danach war es ja dann, ich würde fast sagen, so bis zur 50., 60. Minute, ich will nicht sagen langweilig, aber so ein bisschen hin und her, ne? Also da war ja nicht viel los, von beiden Seiten, ne? Also Leipzig.
Ja, die einen mussten nicht, die anderen konnten.
Genau,
nicht,
richtig, ja. Und das war halt dann auch so ein bisschen frustrierend, wenn man dann eigentlich davon ausgeht, okay, ne, wenn wir wissen, wir wollen noch irgendwie mindestens einen Punkt vielleicht, um den Klassenerhalt doch noch ein bisschen sicherer zu machen, dass man da dann nicht, ja, ich weiß, es ist gegen Leipzig, aber nicht noch irgendwie mal nachlegen kann, ne? Dass man da dann sich in den Maßstäben gefangen sieht, die man von Anfang an in dieses Spiel mit reingebracht hat, dass man nicht irgendwie mit dieser Mannschaft einen zweiten Gang noch einlegen kann in dieser Situation, in dieser Phase der Saison. Das ist halt so ein bisschen frustrierend. Ich weiß auch nicht, wie der aussehen könnte. Das ist halt auch so ein bisschen leicht gesagt hier von der Couch zu Hause. Ne? Das ist immer so dieses 80 Millionen Bundestrainer-Syndrom. So, du musst doch nur noch rennen und kämpfen und so. Aber da kam halt ja auch nicht viel. So was so irgendwie so küchenpsychologisch nach, ich will jetzt nicht das Wort Körpersprache bemühen, aber was so nach unbedingtem Willen aussah.
Ich glaube, das ist so ein Spiel, wo diese ganzen Kategorien irgendwie bemühen und willen, wo die so ein bisschen ins Leere greifen, weil einfach das Fundament nicht da ist. Also wo du so sehr strampeln kannst, wie du willst, wenn du halt mit den Beinen nicht auf den Boden kommst, dann kommst du nicht vorwärts. Ich glaube, sowas dann in dem Fall vielleicht eher.
Das heißt, wir treten jetzt nur noch Wasser, ne, für den Rest der Saison.
Ja, idealerweise erwischt man irgendwie nochmal kommt man nochmal ins flachere Einsteigerbecken der Bundesliga und muss nicht die ganze Zeit mit verbundenen Augen vom Zehner springen oder so.
Um alle Mithaber nochmal zu
zermatern.
Ja,
aber letztendlich, ich habe da, gut, wie gesagt, ich hatte auch am Anfang sehr große Befürchtungen. Aber ich bin da tatsächlich ein bisschen beruhigter dann rausgegangen aus dem Spiel, als ich es am Anfang gedacht hätte. weil zum Beispiel solche Sachen wie das schon angesprochene Abseits-Tor von Ilias Ansa, ja, es war abseits, ja, es war knapp abseits, aber er hat das Tor ja auch gemacht, also, und das ist ja sozusagen für ihn individuell erstmal egal. Also, weißt du? Also,
ja, ich weiß schon.
Fürs eigene Selbstbewusstsein. Ja.
Er hat weiß, dass er noch ins Tor treffen
hat aus einem superspitzen Winkel ein schwieriges Tor gemacht.
Ja.
Und das sind ja, also das sind so, ich weiß, das hört sich so wie nach jedem Strohhalm greifen an, und das ist es sicherlich auch in gewisser Weise. Aber du musst ja die Sachen, du musst ja versuchen, diese Mannschaft dahin zu bringen, dass sie das, was sie eigentlich können, auch umsetzen und auf den Platz bringen können. Und dazu ist eben auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein und ein bestimmtes, dass ein paar Sachen funktionieren, ist ja auch total wichtig dafür. Und dass Danilo Duki unter, wie ich finde, gütiger Mithilfe des Torhüters.
Der sah nicht so glücklich aus, ja, das ist richtig.
Der hat eine 3,5 gekriegt, das finde ich, im Kicker, das fand ich tatsächlich dafür, dass das
minus, ja,
aus meiner Sicht schon ein klarer Torwartfehler ist. Ein bisschen, also ansonsten war der ja sehr gut, aber ja, wir haben mal wieder ein Kopfball-Duki-Tor gemacht.
Das stimmt.
Hatten wir auch eine Weile nicht. Das sind so, klar, es sind alles kleine Sachen, aber nochmal gegen so ein übermächtiges Leipzig nicht komplett abgeschossen zu werden, ist positiv, auch wenn es daran liegt, dass Leipzig einen Gang rausgenommen hat. Und auch wenn ich glaube, dass Kompanies Bayern zum Beispiel, zumindest vielleicht in der Phase der Saison, nicht mehr unbedingt wegen Kräftehaushalt, aber sagen wir mal so im März, wäre es dann böse ausgegangen, weil die richtig Bock haben, immer weiter zu spielen.
Wie man ja auch gegen Mainz gesehen hat. Da kommt dann nachdem die B-Mannschaft das nicht so geschafft hat, auch nochmal die A-Mannschaft ausfällt und richtig.
Ich hatte ohne Scheiß, als es 3-0 stand, ich hatte keinen Zweifel, dass die Bayern das noch gewinnen.
Echt, ey?
Ja. Ja, dann kommen Kane und Olise und Musiala und dann machen die das noch. Das
spricht auch ein bisschen für die Mannschaft, ne? Für Bayern jetzt.
Ja, absolut, also, absolut.
Wo die gerade spielen, so niveaumäßig.
Aber wir Bayern ansprechen, das ist irgendwie noch so ein bisschen, was mich an der Saison so ein bisschen frustriert zurücklässt, dass es ja auch Spiele gegen Bayern gab, wo wir halt mitgehalten haben, auch als die noch nicht Meister waren, wo es irgendwie knapper war. Und dass irgendwie so eine Entwicklung oder ein Schwung, der positiv war über die Saison, halt dann im Endeffekt nicht zu beobachten war, sondern es ja auch gute Gründe gab, dass es dann der Trainer, der damals Trainer war, nicht mehr Trainer ist. Und ich finde jetzt in dieser Phase irgendwie was Neues starten zu wollen oder aufbauen zu wollen, ist auch eine sehr undankbare Aufgabe. Die Frage ist dann eher, wie macht man halt damit weiter und von wo, wohin will man das dann weiterentwickeln von dem Stand, wo man jetzt ist, aus? Weil für mich das jetzt gerade tatsächlich so eine Phase ist, wo es sehr stark nicht Fisch, nicht Fleisch ist, im Sinne von, dass irgendwie keine von den Qualitäten so richtig stabil und rausragend aussieht und kein Stil der Spielweise sich irgendwie aufdrängt, wo ich mir denke, ja, das aber jetzt noch 5% besser funktioniert damit da richtig gut, sondern ich finde eher, dass man ja irgendwie ein bisschen neu erfinden muss, was eigentlich das Leitbild sein soll, dafür, wie das Spiel aussehen soll.
Da bin ich vollkommen bei dir. Das habe ich auch nach dem Spiel dann tatsächlich, jetzt mal unabhängig von dem Hadern über das Ergebnis, so gedacht, dass der Moment jetzt gerade bei Union, das ist jetzt auch nicht erst seit dieser Woche, im Hinblick auf den Sommer und die nächste Saison, und wir hatten das ja schon des Öfteren, dass wir gesagt haben, wenn wir irgendwie uns so weiter versuchen durchzuwursteln, kann das nächste Saison extrem ins Auge gehen, weil dann halt dieses Punktepolster aus der Hinrunde nicht mehr da ist. Es wirkt alles so wie ein krasser Umbruch, der im Sommer kommen könnte. Also auch vor allem im Sinne von gehörig Mannschaftsteile, die dann neu sein könnten in der nächsten Saison. Ich weiß halt nicht, wie das zusammenpasst mit der wirtschaftlichen Planung von Union. Wir hatten das ja auch schon angesprochen mit Sebastian hier mal, wo wir uns alle halbwegs einig waren, dass das im Moment alles aufs Stadion ausgerichtet ist und eigentlich ja nicht viel Geld da ist, sag ich mal, ne, für Neueinkäufe und für irgendwie strukturelle Verbesserungen. Und dann brauchen wir auch noch einen neuen Trainer irgendwie, der das dann ein bisschen vielleicht sogar mitplant. weiß nicht, ob wir Horst Held noch sehen im Sommer. Ich hoffe ja, dass er nochmal eine Chance bekommt, da noch ein bisschen Einkäufe zu leisten. Ich weiß, das sehen wir uns auch nicht. Sehen auch nicht alle so. aber ja, es wirkt alles so ein bisschen wie ein größerer Umbruch als in den letzten Jahren, glaube ich. Also wirkt zumindest so von außen, dass er kommen muss, halt, sagen wir mal so. Ja.
Es ist halt die Situation, dass einerseits viele, viele Gelder in Richtung Stadion gebunden sind, andererseits ist aber der Verbleib in der ersten Bundesliga essentiell für die Finanzierung des Stadionausbaus. Ne?
Genau.
Also das ist halt so ein bisschen schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass genau das in dieser Lage Zingler Horst Held rausschmeißt, zumal ich dessen Transferbilanz jetzt auch tatsächlich nicht so überkritisch sehe wie viele Leute. Ich glaube, da schwingt bei vielen auch so ein bisschen das Horst Held Image mit, dass er so mit sich rumträgt, dass er halt so der nette Grüße-Onkel mit dem guten Adressbuch ist, aber viel mehr auch nicht. Mhm. Ich hoffe, dass die Trainersuche schon weit gediehen ist und ich hoffe, dass die Kaderplanung zumindest in Absprache ist vielleicht zu viel, weil das macht der Union oder auch machen ja andere Vereine auch nicht, dass sie für den Trainer einen Kader hinstellen, aber dass zumindest die Ideen, die der neue Trainer oder die neue Trainerin, aber das da glaube ich wenig dran, hat, dass die in die Kadergestaltung einfließen, sagen wir es so.
Ja.
Dass es halt nicht völlig konträr zu den Spielideen ist.
Genau, genau. Also ja, das ist ja immer die, inwieweit haben Trainer Einfluss auf die Transferpolitik, auf das Transfergeschehen, ist ja immer so eine Frage. Ich glaube auch nicht daran, dass man da als Trainer hingehen kann und sagen, Horst ist meine Wunschliste. Ne?
Also Horst Fischer hat ja damals gesagt, dass er da überhaupt nicht mitgesprochen hat.
Genau, genau.
Der hat gesagt, alles klar, Olli Runert hat mir Spieler hingestellt und mit denen arbeite ich jetzt.
Ich mache daraus, was ich habe, ja, genau.
Ja.
Aber es ist natürlich, also gerade wenn, weil du es ja auch angesprochen hast, Hans-Martin, dass so ein bisschen die Neuaufstellung oder die Neuausrichtung vielleicht nötig ist, dass sich das neu erfinden, ne? Das würde ja vielleicht auch in Absprache besser gehen. Wie weit diese Absprache dann wirklich passieren wird, ne, andere Frage, aber dass man halt sagt, okay, wir brauchen halt, ich will halt jetzt mal, keine Ahnung, ein schnelles Spiel durchs Mittelfeld und nicht die langen Bälle nach vorne oder halt eine bisschen variablere Sache sehen, dass wir nicht immer über rechts kommen, sondern vielleicht sogar mal den Spielaufbau über zwei Seiten machen können oder so, dann muss man halt Spieler dafür haben und die muss man halt irgendwo finden. Und da wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Horst Held noch zwei, drei Seiten in seinem Telefonbuch zur Verfügung hat, die er bemühen kann dafür.
Ich bin da die ganze Zeit so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich mir diese Union-Mannschaft angucke, weil ich irgendwie ständig schwanke, ob ich glaube, dass in dem Kader irgendwie auch diese herausragenden oder klaren Stärken nicht drinstecken, die jetzt irgendwie mir fehlen. Oder habe ich das Gefühl, da wäre schon Potenzial drin, aber es wird irgendwie nicht abgerufen. Also irgendwie so, je nachdem, wo genau ich jetzt in dem Kader hingucke und wie ich gerade drauf bin und wie es gerade irgendwie lief, denke ich mal,
das eine
mal
das andere.
Also ne, wenn du zum Beispiel sagst, irgendwie auch durchs Mittelfeld Spiele aufbauen, da denke ich mir, also so wie der Kader jetzt ist, hängt da halt sehr viel irgendwie an Ayosha Kämlein, weil das irgendwie so vom Spielerprofil her der Einzige ist, der dafür so die Drehscheibenrolle einnehmen kann. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben und vielleicht auch ein bisschen nicht nur, was die Kaderrolle angeht, zu wenig, sondern auch im Spiel. Also wenn halt irgendwie schon klar ist, von den zwei Sechsern oder Achtern, die spielen, ist eigentlich nur einer, über den das so läuft, dann ist das halt vielleicht auch zu einfach zuzustellen, sondern braucht man vielleicht da ein größeres Gleichgewicht, um da variabler zu sein, um dann auch sich schlechter einschränken zu lassen. Also ich glaube ich würde sagen, da fehlt dem Kader schon was, aber vielleicht, ich weiß nicht genau, wie viel an jeder einzelnen Stelle so. Ne? Und dann ist halt auch die Sache, dass die Innenverteidigung seit Union der Bundesliga spielt ja schon so das Kernstück des Kaders in gewisser Hinsicht ist, weil es einerseits das Kernstück davon ist, wie das Defensivkonzept funktioniert hat, was auch das Spielkonzept war, eigentlich die ganze Zeit über. Und wenn sich da halt jetzt relativ viel ändert, dann ist halt erstens die Frage, wie sehr kann man sich noch auf diese dieses Konzept irgendwie, wir verteidigen hinten erstmal grundsätzlich alles weg und dann gucken wir, wie wir irgendwie mit Standardsituationen zu genug Toren kommen, wie wird man sich darauf noch verlassen kann. Und natürlich auch, welche...
Zumal es ja da auch personelle Wechsel geben wird, ne?
Genau, das meine ich ja, genau, ja.
Ach so, ja, geht, okay,
ja, 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 ja. Und wie gewichtet man den Spielaufbauteil und den Wegverteidigteil dabei, wen man dann als die ja, Person aussucht, die da die Rollen einnehmen können.
Mhm. Naja, also wenn man davon ausgeht, was du ja gerade schon angesprochen hast, dass wenn das große Teile unserer Innenverteidigung vielleicht nächste Saison nicht mehr bei uns spielen werden, so wenn man den Gerüchten glauben mag, ne, noch ist ja da nichts unterschrieben, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wir sowohl Light als auch Dioki noch nächste Saison beide bei uns sehen werden. Könnte ich mir vorstellen, dass die eher beide weg sind als andersrum.
Davon gehe ich aus, ja.
Ja, wie gesagt, noch ist nichts unterschrieben, aber das ist halt...
Naja, aber dass nichts unterschrieben ist, spricht ja dafür, dass...
Genau, ist, ja auch, ist in beide Richtungen nicht gut, ne? Das, ja. Und genau, und die, damit bricht ja quasi unsere gesamte Verteidigung, na gut, Querfeld wird noch da sein, aber schon durchaus mal ein, ne? So, und den musst du auch erstmal ersetzen gleichwertig. Und das wäre ja dann aber trotzdem... eine Chance, das ist jetzt alles sehr im luftleeren Raum diskutiert, um vielleicht dieses Konzept von wir verteidigen alles weg und gucken mal, ob wir vorne ein paar Freistöße bekommen, die zu Toren führen oder ein paar Ecken, auch mal zu überdenken. Und das könnte man ja dann vielleicht unter diesem Aspekt des sich neu erfinden, wie Hans-Martin das genannt hat, auch gut, durchaus mal angehen, mit wem auch immer dann als Trainer.
Ja, womöglich, ja. Dann, ab Spieltag 5 macht er wieder Fünferkette und
ja gut. Ja,
das geht ja nicht anders, das tut mir leid.
Haben wir schon immer hier so gesehen.
Nein, keine Ahnung.
Ja, ja. Ist ja auch nicht trivial, weil es ist ja auch ein echtes Risiko, was anderes zu probieren, weil ja, es halt nicht Fall. Klappt. Einerseits ist es ein Risiko, irgendwie was anderes zu probieren, weil man sich dann halt auch so ein bisschen ne, aus der Deckung wagt sozusagen und weil es halt auch einfach schwierig ist, auf Bundesliga-Niveau das dann so gut hinzukriegen, dass es funktioniert. Ne, man kann ja viel an der Bundesliga rummeckern, aber ich finde, dass es schon so ist, dass es nicht einfach ist, über die, was Max vom Rasenfunk die Augsburg-Linie nennt, drüber zu kommen. Ne? Also über den Durchschnitt, mit dem man irgendwie so mittelfeldmäßig Punkte holt. Mhm. Ne, also das auf dieses Niveau zu kommen, das muss man erstmal hinkriegen. Und gerade halt mit einer neuen Ausrichtung und einer neuen Konfiguration und neuem Personal, ja, ist es nicht unbedingt einfach. Und ja. Andererseits ist es aber auch nicht einfach, immer weiter Leute zu finden, die ne, zum Beispiel auf die Innenverteidigung geguckt, die individuell halt das mitbringen, was man braucht, um dieses ja irgendwie. Ne, das Konzept, was wir jetzt grundsätzlich so die letzten Jahre gesehen haben, das immer wieder so mit Leben füllen zu können, dass es halt gut genug ist, um auf die Weise zu funktionieren, wie es bis jetzt ja dann im Endeffekt immer noch hat, mehr oder weniger souverän.
Ja, auf der anderen Seite sind wir jetzt in der Situation und wie gesagt, ich hatte ja bei uns hier im Slack die Prognose abgegeben, dass wir keine Punkte mehr holen werden, aber trotzdem nicht absteigen jetzt für den Rest der Saison, weil auf Basis von meinen kühnen Kicker-Tabellenrechner-Spielereien habe ich einen Weg gefunden, wie das funktionieren kann.
Das ist ganz einfach, die anderen holen auch nichts.
Richtig, genau. Das ist sozusagen, da sind wir auf ein bisschen Mitarbeit angewiesen, aber das haben sie ja bisher auch die letzten Spieltage immer ganz gut hingekriegt. Aber unabhängig davon wäre das ja jetzt die Situation, wo man einfach mal sagen kann, okay, viel schlechter kann es nicht mehr werden. Das heißt, wir gehen das Risiko mal und versuchen mal was ganz Neues. Ne, weil, Daniel, weil du gerade gesagt hast, dass es natürlich auch immer mit ein bisschen Risiko verbunden ist, sowas so komplett neu zu machen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir größere Teile der Mannschaft im Sommer verlieren und ersetzen müssen und ja jetzt nach dieser Rückrunde wirklich mal Nackenschlag bekommen haben, wäre das ja eigentlich die Situation, wo ich sage, okay, wir probieren mal was ganz Neues, mal gucken. Vielleicht klappt es ja.
Hm. Ja.
Weil, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt, ich weiß ja nicht, was so ein Thorsten Lieberknecht so spielen lässt, ne? um jetzt mal Hans-Martin wütend zu machen. Aber die.
Was?
Ja,
kenn ich nicht.
Kennst du nicht, ne? Sagt dir überhaupt nichts, der Name. Aber wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir auch wieder uns punktuell verbessern oder vielleicht 2-3 Verstärkungen holen für Spieler, die uns im Sommer verlassen haben, aber ansonsten die Parole heißt weiter so, wir werden uns schon irgendwie wieder durchwursteln. Ich weiß nicht, ob ich das eine ganze Saison aushalte, muss ich ehrlich gesagt sagen. So eine Rückrunde war lang genug. Oder ist
was, noch. Was ist denn die Alternative zum Aushalten?
Die Alternative zum Aushalten? Weiß ich nicht, dann gehe ich nur noch zu den Frauen. Dann komme ich trotzdem mal mit zu den Frauen spielen und gucke mir die Männer nicht mehr an oder so. Keine Ahnung.
Das ist ja, ne? Kannst du ja auch machen.
Ich weiß. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was die Alternative dazu ist, aber ja, es ist halt es zerrt schon ein bisschen an den Nerven.
Auch, ja, na klar.
Auch wenn, ja, das alles, was wir vorhin gesagt haben, ne, gegen Leipzig war jetzt nicht so viel zu erwarten, aber es ist halt trotzdem immer wieder so. Aber auch die Art und Weise, wie sie wieder aufgetreten sind, streckenweise, war halt wirklich furchtbar.
Ja, aber. Aber es ist halt trotzdem ja auch dieselbe Mannschaft, die auch die 2 Spiele gegen die Bayern in der Hinrunde gemacht hat. Also
ja,
so,
das ist ja das Absurde daran. Ne?
Also das heißt, ja.
Ja.
Und schwierig, ja, keine Ahnung.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, wie Daniel und du ja auch, Hans-Martin, vorhin gesagt haben, es ist jetzt halt nicht die Phase in der Saison, wo du jetzt komplett was umbauen kannst und dann erwarten kannst, dass morgen alles ist wieder gut, ne? Sondern du musst dich halt an diesen kleinen Erfolgen hochziehen. Ne? Hans-Martin, wie du gesagt hast, Ansa hat das Tor getroffen, es war nicht die erwartete 7-0 Niederlage und wir haben auch wieder Spielzüge gesehen, die durchs Mittelfeld gingen, die so ein bisschen das haben sehen lassen, was die Idee dahinter war und so, ne? Diese kleinen Erfolge, da muss man sich jetzt wieder rantasten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch bis zum Ende der Saison nochmal 1-3 Punkte verspricht, diese kleinen Erfolge zu verfolgen, aber ja, das ist natürlich, das ist das Einzige, was man machen kann, glaube ich. Auch als Trainerin in der Situation, dass man einfach sagen muss, hey, wir nehmen die kleinen Schritte.
Ja, das ist ja das, was im Grunde Marie-Louise Ether in ihren PKs auch im Grunde immer nach vorne stellt. Die also ist auch sehr naheliegend und auch nichts wahnsinnig Neues. Und das ist natürlich auch was, wenn es dauernd schief geht, was sich schnell auch aufbraucht. Und,
ja.
Aber das kommt ja erstmal schon auch mit ihrer Art erstmal für mich authentisch an. Und wie gesagt, ich sehe trotzdem auch eine Entwicklung zu dem, also ich sehe Aspekte bei der Mannschaft, seit sie die übernommen hat, die vorher so nicht da waren. Und sei es eben einfach sei es auf so einem komischen, schwammigen, nicht definierbaren Stimmungsdings. Und ich glaube auch schon, dass es immer wieder auch Versuche gibt, dass Sachen auch vielleicht auch mal übers Passspiel zu lösen, auch wenn die nicht immer oder meistens noch nicht so richtig gut funktionieren. Also so, ich nehme da schon einen Aufbruch ein bisschen wahr. Also der ist halt nicht von den Ergebnissen gedeckt, aber ja, kann natürlich auch alles trotzdem nicht reichen und kann auch zu wenig sein und so weiter, aber was anderes bleibt ja nicht übrig.
Ja, also. Und ich meine, die Ergebnisse, ne, also auf die würde man ja schnell anders gucken, wenn man aus dem Wolfsburg-Spiel halt den zumindest mal unentschieden oder eigentlich den Sieg.
Auf jeden Fall, wenn das ein Punkt gewesen wäre.
Den man sich da, finde ich, vom Spielverlauf her schon verdient hatte. Also du hast es ja vorhin gesagt, dass Robi, dass du davon noch stärker angefressen warst. Ich auch, aber ich halt vor allem davon, dass Wolfsburg da eigentlich nicht so viel gemacht hat, dass sie diesen Sieg verdient gehabt hätten.
Nee.
Und Union jetzt nicht, die Ansätze, die angesprochenen, hat man schon gesehen, grundsätzlich, wie denn irgendwie Chancen zustande gekommen sind, war jetzt nicht komplett, sah jetzt nicht komplett neu aus. Aber es gab ja das war ein Spiel, wo diese Weise zu spielen gut genug funktioniert hat, eigentlich, um zu gewinnen. Und deswegen war es so frustrierend, dass es halt nicht geklappt hat.
Ja, ja. Ja, und die tabellarische Situation, speziell mit Wolfsburg, war halt, also es war halt auch einfach so ein Spiel, das darfst du erst recht nicht verlieren. Gegen einen potenziellen direkten Konkurrenten, der unter dir steht.
Ja.
Das hat es nochmal frustrierender gemacht. Also eigentlich, das gewinnst du 9 von 10 Mal das Spiel. Und dann würden wir jetzt ganz anders reden und sagen, hier, hat total gefruchtet. Ja, klar, gegen Leipzig ist Streichergebnis und jetzt geht's weiter und wir hauen Köln weg.
Genau.
Also das wäre halt die Stimmung, wenn einfach da Wolfsburg nicht ganz so individuell sehr gute Tore geschossen hätte und wir vielleicht aus unseren zwar wahnsinnig vielen, aber wie Daniel im Rasenfunk auch richtig sagte, nicht so wahnsinnig vielen guten Chancen was gemacht haben. Also da war halt auch ein bisschen, also der hohe XG-Wert kommt auch ein bisschen übers Prinzip Schrotflinte an, ne? Also, aber trotzdem war ja ganz klar eine Überlegenheit da und das ist halt, das habe ich ja auch da schon gesagt, das ist halt immer, wenn du es vom Ergebnis her betrachtest und dazu neigt man eben, das Spiel war nicht so schlecht, wie die Stimmung nach dem Spiel war. Das Wolfsburg-Spiel auf jeden Fall. Aber ja, und das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass Marie-Louise Eter halt die also für sich selbst, davon gehe ich eh aus, aber eben auch die Mannschaft dahin bringt, sich darauf zu konzentrieren, dass das Spiel nicht schlecht war und dass wir es jetzt, also sich auch ein bisschen von dem Ergebnis zu lösen und einfach zu sehen, das sind die Inhalte, die wir erarbeitet haben, das haben wir umgesetzt, das hat da schon einigermaßen geklappt, dass so, also einfach wirklich die Sacharbeit und das ist ja die einzige Chance, die wir haben. Also, ja, oder halt alles verlieren und die anderen verlieren auch alles.
Das geht immer. Ich habe halt so ein bisschen Sorge, so rein küchenpsychologisch, dass das Spiel gegen Köln, was jetzt ansteht, auch so in der Mannschaft als das Endspiel angesehen wird, ne? Dass das so der letzte, die letzte Chance ist, wo man noch irgendwie 3 Punkte holen könnte und dass da jetzt irgendwie der Druck dafür dann wieder das alles zunichte macht, was sie vielleicht sich die letzten 2 Spiele so ein bisschen mitgenommen haben als positive Aspekte. Weil,
ich meine, das ist ja de facto nicht so.
Nee, ich
das
weiß,
würde dagegen sprechen.
Ja gut, aber Mainz und Augsburg sind halt nochmal ganz andere Nummern, vor allem in der jetzigen Situation.
Ja, ich weiß nicht, also Mittelfeldmannschaften im Tabellenaustrudeln sind vielleicht auch nicht so eine andere Nummer.
Du kennst doch Ost, du weißt, dass da kein Austrudeln ist.
Ja.
Da geht es noch um Europa in Mainz, das muss ich mir vorstellen.
Da würde ich allerdings wirklich auch von ausgehen, dass es gegen Ost nicht austrudeln ist.
Nee.
Und vermeintliche Endspiele gegen Köln, da gab es ja in der letzten Saison schon so ein fantastisches Spiel in Köln.
Oh ja.
Über das ich mich sehr gefreut habe, dass ich da hingefahren bin. 2-0 geführt.
Mhm.
Junge. Aber ja, verstehe ich. Und das ist halt, glaube ich, eben auch Aufgabe von Louis, da vielleicht die eine Verkrampfung zu verhindern.
Ja.
Aber das ist schon, glaube ich, sehr schwer.
Ja.
Und vielleicht ist es auch eine Aufgabe des Mannschaftsrats oder der erfahrenen Spieler oder.
Also das hoffe ich doch stark, dass das nicht alleine an Louis Hamlet, dass das im Team, ne, gemacht wird, zusammen mit allen, die irgendwie da was zu sagen haben, aber ich weiß schon, die da irgendwie eine Stimme haben. Ja.
Aber das wäre jetzt so aus der kompletten fernen Kabinenpsychologie Perspektive was, wo ich denke, dass das vielleicht was ist, was ihr schon ganz gut gelingen könnte, also einfach so, wie ich ihre Art wahrnehme, die Bereitschaft und den Glauben hochzuhalten und irgendwie sich also quasi nicht sich so einer Niedergeschlagenheit zu ergeben. Ich glaube, das ist hoffentlich schon was sie der Mannschaft auch in der Phase mitgeben kann, wie gesagt, wie das in der Kabine wirklich funktioniert, wie da so die Stimmung ist, wie der Ton funktioniert, lässt sich jetzt von außen natürlich nie wirklich sagen, aber das wäre zumindest meine naive Erwartung. Ja.
Hoffnung, ja.
Ja.
Na gut,
da müssen wir leider noch über ein Vorkommnis in dem Spiel reden, was uns den zweiten Torwartausfall diese Saison beschert hat. Also bisher hat man noch nichts Offizielles verlautbart.
Den dritten doch, oder? Matteo Raab hat ja auch nur gespielt, weil Frederik Renner
ausgefallen. Ach so, ja, okay, war. Ja. Ich meine jetzt von der
den zweiten längerfristigen,
ja, genau. Ja, ja, ja. Sorry, stand ich kurz auf dem Schlauch. Ja, technisch der dritte. von den Personalien her der zweite, weil, ja, wenn Renault war zweimal verletzter. Ja, ich, wie gesagt, offiziell habe ich jetzt noch nichts von Union verlautbaren hören.
Es kommt immer dienstags.
Ich habe irgendwas von Adduktorenriss irgendwie munkeln hören. Ich weiß nicht, wie
genau, das hat Matze Koch in der BZ geschrieben.
Ja.
Adduktorenverletzung war, glaube ich, die Formulierung. Ja, okay. Und Saison aus war die Überschrift, was natürlich bei drei verbliebenen Spielen auch so.
Aber. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was man innerhalb von einer Woche wieder auskurieren könnte. Also das, glaube ich, haben wir auch gesehen.
Ja, genau, genau. Das geht, davon gehe ich auch aus.
Und das ist natürlich wahnsinnig furchtbar, also sowohl für Renault an sich, weil er ist auch für die WM nominiert, ne? Das ist, muss man ja auch mal sehen, was das dann heißt.
Ah, stimmt, ja.
Das, ja, wäre natürlich noch doppelt doof. Aber trotzdem sind wir jetzt quasi, normalerweise wäre das ja die Situation, wo denn der U19-Torwart irgendwie kommen würde, aber ganz im Gegenteil, wir haben jetzt den, nee, ist nicht der älteste Torwart, ne, aber zumindest, wie alt ist?
32.
32, genau, also schon nicht der jüngste Kandidat, sag ich mal.
Ja, aber gut, das ist ja ist, glaube ich, auch schon
Torhüter-Alter.
Ein gesetztes Torhüter, Alter.
Gesetztes Torhüter.
Und Karl Klaus, unser dritter Torhüter, um mal jetzt beim Namen zu nennen, kam ja während des Spiels rein, in der 31. Minute, als Frederik Renaud direkt die Auswechslung andeutete, nachdem er sich beim Abschlag irgendwie offensichtlich den Oberschenkel verletzt hat.
Ja.
Und da wir ja alle Frederik Renaud sehr schätzen und lieben, aber eben auch sehr schätzen, für seine Qualität war also mir zumindest etwas bange. Aber ich muss sagen, der hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Also dafür, dass er wir haben es recherchiert, ich habe es wieder vergessen, sein letztes Pflichtspiel für irgendjemanden in der zweiten Liga ist auch schon 3 Jahre her oder so. Und jetzt wirst du kalt in das Spiel reingeworfen. Das war sehr ordentlich. Und da ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen, ja, aber Michael Sporning ist, glaube ich, auch einfach ein guter Torhüter-Trainer. Also so, und das war ja bei Matteo Raab genauso, der macht gibt sein Debüt und hat ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht und sich dann sehr ärgerlicherweise verletzt. Und das war jetzt auch, und irgendwie hat mir der Auftritt von Karl Klaus in dem Spiel jetzt für die restlichen 3 Spiele da ein bisschen die Angst genommen, dass das eine ganz große Katastrophe ist, dass Freddy ausfällt.
Ja, ja. Ich glaube, ich fand auch das, was er da gezeigt hat, und buchstäblich aus dem Kalten heraus sozusagen, ne? Das war schon ordentlich, auf jeden Fall. Ich fand das vor allem total krass. Also ich wollte da nochmal ganz kurz, weil du hast die Szene gerade so ein bisschen angesprochen, bei dem Abschlag, bei dem sich Renaud verletzt hat. Das war ja quasi instantan. Ne? Also er hat den Abschlag gemacht und hat sofort gewunken, dass da irgendwas kaputt ist, sozusagen. Also das muss wirklich. In dem Moment, wo er mit dem Bein oder mit dem Fuß an den Ball tritt, muss da irgendwas im Bein gerissen sein, so was man sofort spürt. Ne? Manchmal hat man ja so einen kleinen, wo man denkt so, oh, hier hat gerade was geknackst, und dann merkt man es erst so eine Viertelstunde später, dass es doch ein bisschen was Schlimmeres ist. Aber er hat ja sofort die Arme hochgerissen, hat zur Bank gewunken, hey, ich muss raus. Das war schon.
Ja, und Karl Klaus hat ja auch in mehreren Interviews gesagt, dass er Frederik Renaud hat schreien hören und da schon wusste, dass er jetzt reinkommen muss. Also
Das muss schon krass gewesen sein. Aber halt auch so, weiß gar nicht, aus dem Nichts heraus. Ne? Das ist schon so ein bisschen bedenklich.
Ja, dazu weiß ich dann doch zu wenig über Muskelverletzungen.
Ja, na klar, aber ich sag mal so, wenn sowas so ohne Fremdeinwirkung passiert, ist es ja meistens immer dann was richtig Unschönes.
Ja.
Drücken wir die Daumen.
Ja, jedenfalls ist er jetzt im Alter von 32 zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen, überhaupt, was jetzt schon der zweite Torhüter in dieser Saison, der sein Bundesliga-Debüt bei uns feiert. Was für ihn persönlich einfach auch eine sehr coole Geschichte ist, trotzdem. Dann sieht es jetzt wohl so aus, als würden wir einen U19-Torhüter daneben tatsächlich auf die Bank setzen, als wenn das dann.
Zweiten dann, ja.
Als genau. Zweiten, wenn das,
und zwar
wenn
das ist so der
bleibt.
Ja, ist der Kandidat dafür Tom-Heinz Wissbereit.
Im Ernst?
Das ist
ein cooler Name.
Schon mal geilen Namen, finde ich.
Ja.
Das jedenfalls der Stammtorhüter der U19, die ja übrigens eigentlich eine coole Saison gespielt haben, ja eigentlich in ihrer eigentlichen Liga auch sehr gut dastanden. Dann gibt es ja da leider dieses gibt es ja dieses komische Konstrukt darin, wie man sich dann für die Endrunde der U19 deutschen Meisterschaft qualifiziert. In ihrer eigentlichen Liga hat die U19 ja gar nicht verloren, aber in einer von 9 Gruppen, in denen man dann um diese Endrunde spielt, lief es dann nicht ganz so gut, deswegen stehen sie da jetzt nicht, sondern hatten jetzt bis zum Pokalfinale gerade ihr letztes Pflichtspiel, was sie nochmal gewonnen hatten. Ja.
3-1 in Leverkusen war es, glaube ich, ne?
Ja.
Genau. Damit in einer Sechser Gruppe der U19 DFB Nachwuchsliga Hauptrunde sind sie dann auf dem 5. Platz gelandet, sind noch einen Platz nach oben geklettert.
Das ist auch maximal kompliziert, oder?
Das,
anstatt man einfach eine Liga hat dafür. Muss man, also alles, was ihr gerade erzählt habt, habe ich morgen wieder vergessen. Was heißt morgen?
Ja, in einer halben Stunde. Ich habe das bis jetzt auch jeweils geschafft, mir nicht merken zu können. Aber, ja.
Aber gut, muss man halt wollen.
Ja, ich glaube, die Vorrunden sind halt nochmal ein bisschen regionaler gehalten. Das ist ja, wobei.
Regional, ja. Hoffenheim, Mainz, Leverkusen, Paderborn, Union.
Nein, Nürnberg. Die Vorrunde, nicht die Hauptrunde.
Ja, stimmt, das ist die Hauptrunde. Ja,
genau, in der Vorrunde waren außer Vorrunde Union war, Cottbus, der BHK, Hertha, Aue, ja, Magdeburg, ja. Chemnitz und Dresden.
Genau.
Sodass halt einfach den Nachwuchsmannschaften nicht so lange Reisen angedient werden und dann werden sie in andere Gruppen gewürfelt. Und davon gibt es dann auch wie viele, das habe ich jetzt, jetzt habe ich es wieder zu. Davon gab es dann auch einige. Oh, ist das wirklich schwierig. Ja. In der Hauptrunde gibt es Gruppe A. Da gibt es noch mehrere. Und, jetzt wird es schwierig. Es gibt 4 Gruppen in der Liga A und dann noch, ich bin raus.
Genau. Es gibt insgesamt ungefähr 9, glaube ich. Genau, A und B. Jedenfalls, kurz gesagt, die U19 hat im Endeffekt dann so ein bisschen eine gemischte Bilanz. Und der Torhüter hat auf jeden Fall da jetzt erstmal pflichtspielmäßig nichts mehr zu tun. Das heißt, steht dann auch zur Verfügung. Und da wurde ja auch noch, gab es ja auch in der BZ noch ein bisschen Spekulation darüber, wer vielleicht sonst noch für die Profis noch in Frage kommen könnte jetzt für die letzten Spiele.
Hm.
Marie-Louise Ether kennt sich da ja logischerweise sehr gut aus.
Die hat da Kontakte hin, habe ich mir sagen lassen. Ja.
Ja, aber sie wurde ja gleich bei der ersten PK nach Linus Güter gefragt und hat es ja eher so ein bisschen abgewiegelt, möchte ich sagen.
Ja, so halb, ne? Also gesagt, dass der
toller Spieler, toller Typ.
Jemand wie ihn auch nicht überfordern kann und
genau,
so.
Genau, genau.
Ja. In der Situation.
Ja. Ja, würde ich jetzt auch nicht als erste Priorität sehen, in dieser Phase jetzt gerade mal 16-Jährigen reinzuwerfen.
Ist Spuni noch spielberechtigt? Nur für den Fall?
Ich glaube nicht.
Nee, ich denke nicht.
Ist der noch angemeldet? Wahrscheinlich.
Hat er noch einen Pass?
Hat er noch einen Spielerpass?
Ist der noch im Dopingprotokoll?
Genau. Wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Na, wir werden sehen, wer dann gegen Köln als zweiter Torwart auf der Bank sitzt.
Eventuell möglich wäre ja auch, dass es Raab ist. Der hatte sich ja vor
ist einem guten
Monat verletzt. Matze Koch schrieb, dass er gerade dabei war, an seinem Comeback zu arbeiten. Ist fraglich, ob das jetzt dann schon klappt. Aber theoretisch möglich wäre es auch noch.
Hm.
Als er sich vor anderthalb Monaten verletzt hat, hat Union von in den nächsten Wochen wird man auf ihn verzichten müssen gesprochen.
Okay.
Das heißt, in der flexiblen Zeitleiste, die da so impliziert ist, könnte es irgendwann vielleicht möglich sein. Also wie gesagt, was Matze wortwörtlich geschrieben hat, war, Raab arbeitet zuletzt an seinem Comeback, das im Normalfall sicher für die kommende Saison vorgesehen wäre. Ob er jetzt schon früher in den Kader zurückkehren kann, wird sich in der Trainingswoche zeigen.
Hm.
Also, Ja. Also wenn es nicht hätte sein müssen, dann hätte man vielleicht noch nicht abgewartet. Jetzt ein Risiko für eine weitere schlimmere Verletzung einzugehen, macht dann wiederum auch ja keinen Sinn.
Das wollte ich gerade sagen.
Weiß also nicht, ob das bei einem Bänderriss jetzt so in Frage kommt.
Der soll mal ruhig aber da seine Hand auskurieren, was auch immer das war. Oder ist noch, keine Ahnung, das wäre es dann auch nicht wert, glaube ich. Also wenn er auf der Bank sitzt, ist ja immer noch, ne, dann muss, aber so mit dem Glück, was wir im Moment haben, ja, ich beschreie
nichts. Aber wie gesagt, ich fand auch, dass Klaus das zumindest für das Spiel dann noch gut gemacht hat. Das kann ja auch nochmal hervorheben.
Können wir, glaube ich, so unterschreiben, ja.
Ja.
Okay, ihr Lieben, wenn ihr...
Ich gehe ja durchaus noch mit der Hoffnung, dass wir noch Punkte sehen.
Tatsächlich, ja.
Ja, absolut.
Natürlich, die Hoffnung habe ich auch. Ich weiß, bin ja, kennt mich ja, ne? Zweckpessimist und so. ich sehe aber auch, ehrlich gesagt, wenn, dann gegen Köln. Mal sehen, die anderen zwei, Augsburg und Mainz, ja, nicht in der jetzigen Situation. Aber ja, natürlich, Hoffnung habe ich immer. Und es wäre schön, wenn wir jetzt am Wochenende, wäre das denn, wenn wir jetzt 3 Punkte holen würden, ne? Dann wäre eigentlich damit, na, rechnerisch noch nicht, ne? Aber dann wäre der Klassenerhalt zumindest schon sehr stabil.
Ja, und
dann wären wir vor allem nicht auf andere mal so angewiesen. Das wäre das eigentlich Gute daran.
Also wenn wir 3 Punkte holen, dann können St. Pauli maximal noch punktgleich mit uns sein.
Ja.
Und die haben Stand jetzt ein schlechteres Torverhältnis. Mhm. Wir minus 20, die minus 27.
Das ist aber in dem Bereich, also ne, 7 Tore wenn, ist ja quasi per Definition, würde das schon knapp werden,
wenn die dreimal gewinnen. Mindestens 4 machst du ja gut, wenn, genau.
Ja, stimmt.
Wenn wir beide verlieren und die beide gewinnen, also die letzten beiden. Aber nach allem,
also 6.
Nein, ich meine, wenn wir meinst, jetzt gewinnen.
Ja. Ach so,
und die auch jetzt gewinnen.
Ja.
So. Und danach, aber nach allem, was ich über St. Pauli in letzter Zeit so gehört habe.
Gewinnen die nicht jedes Spiel, meinst du?
Spielen die ganz schön nicht so guten Fußball.
Instabil. Vor allem müssen sie gegen Mainz.
Ich von einem befreundeten Podcaster las ich etwas von Absteigerfußball. Seit Wochen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel St. Pauli-Fan wäre, wäre ich, glaube ich, auch hochgradig erstens besorgt und auch angepisst. Weil, ne, für den Rasenfunk hatte ich mir halt das Spiel gegen Köln angeguckt. Und das war jetzt zwar kein geiles Spiel von St. Pauli, aber für so unter Bayern 16. schon irgendwie auch okay. Und das kann man durchaus auch gewinnen. Also für die ist es jetzt schon eher nicht gut gelaufen in den letzten 2 Wochen, muss ich sagen.
Ja, nun haben wir ja über die transitiven Eigenschaften des Fußballs schon des Öfteren geredet, ne? Also wenn es danach geht, Köln hat auch nur 1-2 gegen Leverkusen verloren. Und wir müssen jetzt am Wochenende ran und wir reden jetzt gerade davon, ob wir nochmal 3 Punkte sehen gegen die, was demzufolge eigentlich nicht der Fall wäre. Aber wir gucken mal.
Aber wir haben ja auch gegen Leverkusen gewonnen.
War das eigentlich das
in der Rückrunde?
In der Rückrunde, ja. Darf man eigentlich keinem erzählen. Also vor allem nicht Leverkusen.
Unbedingt sollte man das Leverkusen erzählen. Wisst ihr, warum ihr gerade nicht auf dem Champions League-Spielplatz steht?
Das war das 1-0 gegen uns.
Genau.
Ja. Ja, sonst hätten sie 58
Dann Punkte. Würden die sagen, nee, wir wissen auch nicht, wie wir das Spiel verloren haben, aber ja.
Nu. Ist ja nicht das erste Mal.
Am Ende wird das Spiel, was uns den Klassenerhalt sichert und Leverkusen die Champions League vermiest.
Win-win.
Ich dein Leben.
Da hätte ich gar nicht mal viel gegen.
Na, schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau. Wir werden's
also erleben. Dann hören wir uns dann irgendwann nächste Woche mit 35 Punkten.
Okay,
da und einen entspannten,
hätte ich gar nichts gegen.
Eine entspannten Grundlaune.
Genau. Und du hoffentlich mit einer gesünderen Stimme. Also nicht, wie gesagt, nicht, dass ich die nicht sehr sexy finde, die Stimme, aber ich will ja nicht, dass du dafür leiden musst, dass ich hier das gut finde.
Ich muss ja jetzt nicht weiterreden.
Nee, also. Genau. Schon dich.
Mach ich.
Alles klar, Daniel. Dann danke dafür, dass du seit langer Zeit uns mal wieder beehrt hast hier.
Ja, ist ja nicht komplett aus Unlust, sondern so ein bisschen Union Verdruss schon.
Ja, auch, ja. Aber
vor allem auch.
Den kann ich auch nachempfinden.
Warum nur?
Öfters ist aber tatsächlich eher so das Zeitcommitment das Problem.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich werde das jetzt hier irgendwie ins Internet schmeißen. Mal sehen, ob es mir diesmal gelingt, nicht das Outro zu muten. Wie beim letzten Mal. Und habt's schön die Woche.
Ja, und dann bis bald.
Ciao.
Ciao.